HR-Tipps für das Wochenende. Wir sagen Tschüss für heute, danke fürs Zuhören. Ich bin Stefan Sturm und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Am Abend vorgelesen.
Rolf Boysen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson, heute den 10. von 15 Abschnitten. Gesine Krespal, die Hauptfigur und Chronistin des großen Buches, tritt bereits in Jonssons frühem Roman Mutmaßungen über Jakob auf, hier noch eine Randfigur. Wie wurde aus ihr eine Protagonistin? Der Autor selber hat darüber Auskunft gegeben in dem Aufsatz, wie es zu den Jahrestagen gekommen ist. Eigentlich war Gesine Krespal bloß da und hatte keine Vergangenheit, heißt es da. Und wie das so ist, wenn man sich eine Person erfindet, wusste ich auch sonst einiges von ihr. Ich wusste das Geburtsjahr, das war 1933, ich wusste die Vorgeschichte der Familie und kannte einige Eigenarten von ihr. In unserem Zusammenhang ist die Vorgeschichte der Familie das Wichtigste, die Geschichte von Gesines Eltern, Heinrich Krespal und Lisbeth, geborene Papenbrook. Sie stehen im Mittelpunkt unserer Lesung, die ja nur einem schmalen Erzählstrang des großen vierteiligen Buches gilt. Wir sind mit unseren Auszügen im zweiten Band angelangt, in dessen Zentrum die traurige Geschichte von Gesine Krespals Mutter steht. Lisbeth Krespal wollte nicht mit ihrem Mann zurück nach England, obwohl er dort beruflich ganz erfolgreich gewesen war. Die beiden bleiben in Nazi-Deutschland und allein diese Tatsache des Bleibens und Mitansehenmüssens bedrückt Lisbeth Krespal auf eine immer unaushaltbarere Weise. Ihre Depressionen sind derart, dass sie sich das Leben nehmen und ihr Kind Gesine verhungern lassen möchte. Aus Verzweiflung und Liebe. Dann kommt der 9. November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht, in der die Synagoge von Gnez brennt und fast alle Synagogen im Deutschen Reich und auch in Jericho Ausschreitungen an Juden geschehen, sogar offener Mord. Und auch Lisbeth Krespal findet in dieser Nacht den Tod, unter Umständen, die noch nicht ganz erhellt worden sind. Hören Sie wieder Rolf Boysen.
19. Januar 1968, Freitag. Krespal hatte eine Regentonne neben der Scheune aufgestellt. Wenn es auch von da weit zu tragen war, reiner konnte er es nicht vom Himmel holen. Überhaupt war das Grundstück bis 1938 an allen Stellen richtig versehen und gehalten, als sollte es in einem Lehrbuch abgeschildert werden. Da war keine Krampe lange locker und das Brunnenwasser lief nicht in die Erde zurück, sondern in einen hölzernen Bottich, in dem ein Kind mit Holzstücken Schifffahrt treiben konnte oder sich die Füße kühlen. Die Wirtschaft war nicht pingelig. Aus dem neuen Fenster über dem hinteren Eingang wurde eine Scheibe wieder herausgenommen, damit die Schwalben wie gewohnt in den Flur fliegen und ihr Nest an ihrem angestammten Balken bauen konnten. Während ihrer Zeit wurden die roten Fliesen dann einmal öfter gescheuert, weil sie den untergelegten Lübecker Generalanzeiger eben nicht immer trafen. Von solcher Art war auch das Wasserfass, das die vorigen Besitzer, die Pinnos, am Küchenfenster unter einem Rohr von der Dachrinne aufgestellt hatten. Krespal ließ das stehen. Es wäre wohl auch zu Bruch gegangen, hätte er es bewegt. Eben weil es undicht war, war es immer dicht umwachsen von fettem, langem Gras, saftig blühendem Unkraut. Ich mochte das gern sehen. Weil aber das Regenwasser vom Dach den Schmutz von Moos und Windstaub mitbrachte, wurde es kaum je zum Waschen genommen und der Deckel wurde kaum je abgehoben. Der Deckel aber war neu. Den hatte Crespal gemacht, damit ich nicht einen Küchenschemel anschleppte und darauf ins Wasser stieg. Wenn er fehlte, konnte das ein Versehen sein. Von einem Fremden, ja. Wer aber zum Haus gehörte, wusste das mit der Katze und mir. Es war ein großes, graues Biest, massig und faul. Als Crespal die Pinnosche Scheune zur Werkstatt umbaute und in der Futterkammer bei seinem Werkzeug schlief, hatte diese Katze ihn besucht und war bei ihm geblieben. Lisbeth und das Kind wohnten da noch in Pappenbrocks Haus, und als sie nun kamen, pochte die Katze auf ihre älteren Rechte. Sie mochte mich nicht. Ich wollte sie zum Spielen überreden, sie aber lag lieber innen am Küchenfenster und besah sich die Vögel. Sie war auch alt, nicht bloß träge. Das Kind stand oft da draußen, hatte den Kopf im Nacken, sah zur Katze hinauf und redete mit ihr. Und die Katze sah mich an, als wüsste sie ein Geheimnis und würde es mir doch nicht sagen. Fahrlässigkeit, deine Mutter konnte dich doch nicht an die Schürze binden. Und das weiß ich von den Vierjährigen. Sie verschwinden wie die Kaninchen. Siehst du? Du musst doch noch erst hochsteigen auf den Deckel zum Kopf der Katze und ins Wasser fallen, Gesine. Wie du sagst. Und deine Mutter? Deine Mutter stand dabei? Ja. Nein. Wenn ich daran vorbeidenke, sehe ich sie. Sie steht dann vor der Hintertür, trocknet ihre Hände in der Schürze, wringt ihre Hände, eins kann das andere sein. Sie sieht mir zu, wie ein Erwachsener sich an einem Kinderstreich erheitert und wartet, wie er ausgeht. Sie sieht mir ernsthaft zu, belobigend, als vertraute sie darauf, dass ich es richtig mache. Wenn ich die Erinnerung will, kann ich sie nicht sehen. Und sie rührte sich nicht? Da war ich längst unter Wasser. Ich hatte immer noch ihr Bild bei mir. Erst dann fiel mir auf, dass in dem runden Tonnenschacht nur der Himmel zu sehen war. Dann zog sie dich raus. Dann zog Crespal mich raus. Er war hinter ihr um die Hausecke gekommen und hatte ihr beim Zusehen zugesehen. Er hat es mir nach dem Krieg nicht genau erzählen mögen, nur dass sie stehen blieb wie erstarrt, als er mich triefendes Bündel an ihr vorbei ins Haus trug. Crespal und einem Kind nasse Sachen ausziehen, es waschen, es abtrocknen, es anziehen, das sehe ich nicht. Denn das tat sie. Dazu hatte er sie geholt. Und als ich ein neues Kleid anhatte und munter genug, um das Untertauchen zu vergessen, hat er sie geschlagen? Nie. Er ließ sie nun zusehen, wie er mich verhaute. Er gab sich nicht viel Mühe, leicht zuzuschlagen. Ich sollte mir die Regentonne merken, ein für alle Male. Nur so konnte er mich vor Lisbeth schützen. Und sie hat ihm die Hand nicht festgehalten? Ach was! Nun hatte sie ihrem Gott auch noch das ungerechte Leiden ihres Kindes anzubieten. Hast du mich mal geschlagen? Nein. Und ich fand an den Schlägen nicht die Ungerechtigkeit schrecklich, sondern dass mein Vater böse mit mir war. Darum suchte ich das ganze Mittagessen lang nach irgendetwas, mit dem ich eine Versöhnung anfangen konnte, und zwar unter dem Tisch, sodass ich vor seinen Blicken sicher war. Da sah ich, wie die Katze von einem Gang vors Haus zurückkam und unter Crespals Stuhl schritt und sich über seinen Fuß- und Holzpantoffel legte. Und ich sagte, »Fadding, de Kat!« Und er sagte, »Da kann sie ruhig sitten garn.« Und sah mich an, als wundere er sich mit mir gemeinsam über die Katze und sei mit mir zusammen wie sonst. Sie hat dich umbringen wollen. Sie hat mich abgeben wollen, Marie. Sie muss dich gehasst haben. Es hätte ja nicht lang gedauert, das Ertrinken. Aber sie wollte dich los sein. Wer sein Kind liebt, Marie, der... Sie hätte das Kind sicher gewusst, fern von Schuld und schuldig werden. Und sie hätte von allen Opfern das Größte gebracht. Lisbeth, schlau die Dout. Schlau mi Dout, Heinrich. Mir ist kein Helpen mehr. Zweiter März 1968, Sonnabend. Wann Crespal damit anfing, habe ich zu fragen vergessen. Im September 1939 arbeitete er schon einige Monate für die britische Abwehr. Ich habe einen Beweis. Das ist ein ganz gewöhnlicher Halfpenny mit Georg VI. Hinten drauf. Na, sieh auf das Prägejahr. 1940. Den kannst du neulich aus England mitgebracht haben. Den hat man mir aus Jericho geschickt, als mein Vater gestorben war. Das war 1962 und er ist seit Kriegsanfang nie mehr in England gewesen. 7. März 1968, Donnerstag. Du willst Crespal besser machen, als er war, sagt Marie. Okay, jetzt wissen die Briten, wie viele Flugzeuge auf Mariengabe bei Jericho stehen. Und welche da zu Hause sind, welche nur zu Besuch kommen und welche da liefern oder Geliefertes abholen. Die Lastwagen mit Treibstoff oder Bomben, die konnte Crespal schon auf der Stadtstraße sehen. Und Crespal wusste obendrein, dass die U-87 Maschinengewehre auf den Flächen hatte und dass der Fernaufklärer Do-17P früher zu den Zeiten des Spanischen Bürgerkriegs Do-17F geheißen hatte. Das konnte aus einem Gespräch herausfallen, an dem ein harmloser Handwerker aus der Stadt vorbeiging. Und es war nützlich, wenn er anbringen konnte, wo das Flugbenzin in der Erde versteckt war. Das war in London schon ein Ziel auf der Karte. Harmloser Handwerker, einer, der in London gelebt hatte. Und der einfach nickte zu der Frage, ob er nach der glanzvollen Auferstehung des deutschen Vaterlandes nicht mehr habe beiseite stehen wollen. Damit war er zuverlässig genug. Der Mann sah etwas langsam aus, der war in England wohl nicht hochgekommen. Übrigens blieb seine Arbeit, was zählte. Und es war doch putzig, was er von London erzählte. In London gäf dat Slopsalz, da legt man ob der Blote iert. Blut an Kopf en wie ein Tausband. Da lädt man den Kopf ab. Morgens wird das Seil fallen lauten, dat wird er wecken, sagte er. Er hatte noch seinen Spaß dabei. 12. März 1968, Dienstag. Crespal hatte reichlich recht bekommen mit seinem Krieg. Im gleichen Jahr überfielen die Deutschen Polen. Im nächsten Jahr nahmen sie sich Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande, Frankreich. Im August 1940 versuchten sie England kaputt zu hauen. Das war eine von den Sorgen Crespals. Nach England würde ein Deutscher nie mehr dürfen. Crespal hatte eine Sorge anderer Art. Der halbe Penny mit Georg VI. Hinten drauf hatte ihm nicht genügt, wenn er auch das Prägejahr 1940 trug. Den kann ein abgeschossener englischer Flieger in der Tasche gehabt haben, aus Vergesslichkeit, als Talisman. Und es waren die Deutschen, die ihn damit köderten. Womöglich hat er die ganze Zeit für die gearbeitet und nicht für die durch und durch verluderten Engländer, sagt Marie. Nicht sehr bestimmt, jedoch hoffnungsvoll. Sie mag nicht, dass einer sein Land verrät. Ende März bekam er einen Bescheid, Das war bei einem Treffen, zu dem er den Brief hätte mitbringen sollen, den der Inspekteur der Jagdflieger Werner Mölders an den Propst von Stettin geschrieben haben sollte, bevor er im November 1941 bei Breslau abstürzte. Der Brief machte die Nazis so wild, sie drohten KZ an für die Verbreitung von Abschriften. Und die Briten hätten ihn gern für ihre Flugblattpropaganda gehabt, ob er nun gefälscht war oder nicht. Den Brief hatte Kresper nicht finden können. Auf dem Flugplatz Jericho Nord wurde gelegentlich schweigend auf Mölders getrunken. Kresperl hatte Gesine von Alexander Pepkes Radio mit dem magischen Auge erzählen lassen und unternahm am 25. März eine Reise im Grund zum Vergnügen, obwohl KZ darauf stand. Übrigens war es nicht zum Vergnügen allein. Er sollte auch in der Gegend von Rechlin nachsehen, was es mit der nächtlichen Knallerei auf sich hatte. Hörte sich nach Raketen an. Dahin war es von Wendischburg nicht weit. Und so sollte auch noch Gertrud Niebuhr zu ihrem abonnierten Gesine-Besuch kommen. Als Kresperl in Podejuch vor Alexanders magischem Auge saß, war Dr. Kliefot auf Urlaub von der Russlandfront in Jericho. Hörte die BBC und wunderte sich sehr über die Geschichte, die in der Sendung nach den vier Beethovenschen Tönen erzählt wurde. Und als die Royal Air Force in der Nacht vom 28. zum 29. März mit 230 Bombern Lübeck angriff und eher versehentlich einen Hangar in Jericho Nord kaputt schmiss, saß Kresperl weit weg im Südosten Mecklenburgs auf einer Schleuse im Wald. 15. März 1968, Freitag. Kresperl kam am Sonntagabend von Wendischburg zurück nach Jericho. Am Abend war Bürgermeister Tams bei Kresperl. Jansen hatte das Amt wegen Arbeitsüberlastung niedergelegt. Die Ziegelei hatte er an einen Lübecker Fabrikanten abgegeben, bloß um seine Schulden bezahlen zu können. Und die Ortsgruppenleitung war nun untergebracht in Oskar Tannebaums Laden. Tams hatte nach 3 Wochen Jansens Hinterlassenschaft im Rathaus aufgeräumt. Danach erwarb er sich willkommen auch aus eigenem Verdienst. Es gab auf dem Rathaus nun keine Gefälligkeiten mehr. Die Gutscheine wurden nach dem Bedürfnis ausgegeben. Und unter Tams gelang es keinem mehr, eine Reparatur am Haus umzubauen zu einem neuen Haus. An diesem Tag hatte Tams in Jericho den ungenutzten Wohnraum aufgenommen. Höflich und unerbittlich, ohne Gerede von Volksgemeinschaft, unempfindlich gegen Klagen. Tams kam hinten um Kresperls Haus und betraf ihn in der Küche, nicht allein mit dem Kind, sondern in der Gesellschaft von 2 der französischen Gefangenen, die ihre kalte Verpflegung lieber nicht auf ihren Bettgestellen hockend verzehren wollten. Es war bei Strafen verboten, mit Kriegsgefangenen an einem Tisch zu essen. Tams erwähnte den Verstoß nicht, gab zwar den Franzosen nicht die Hand, bot ihnen jedoch die Tageszeit in ihrer Sprache. Das Haus war voll belegt und Tams gab sich mit der Auskunft zufrieden, obwohl Kresperl eine Besichtigung anbot. Inzwischen waren Gefangene auch in Lisbeths Schlafzimmer untergebracht. Während des Krieges wurde in Kresperls Haus oft umgezogen. Tams war am Ende eines Arbeitstages. Er nahm einen Stuhl bei Kresperl an, nachdem die Franzosen sich empfohlen hatten. Monsieur Le Maire schimpfte nicht auf die Engländer. Er sprach von Deutschen, nicht Volksgenossen, die in Lübeck Ruinen plünderten und Lebensmittel zu überhöhten Preisen verkauften. Er sprach von den Todesurteilen in einem missmutig einverstandenen Ton. Tams sagte: Es ist der Krieg. Am 31. März, Dienstag, kam der Lübecker Generalanzeiger wieder bis nach Jericho mit 3 Bildern von der Zerstörung der Stadt. Der Hauptüberschrift: Überstürzte Sicherungsversuche der USA. Und der anderen: Der Anklage gegen die britischen Kulturschänder. 17. März 1968, Sonntag. In diesem Sommer traute Alexander Pepke, Hilde Papenbrocks Mann, sich nach langem Genieren Kresball etwas zu fragen. Es waren nun doch ein paar tausend Mark Schulden mehr, als er verkraften konnte. Kresball galt nicht als geizig, doch als sparsam. Und Alexander, zu seiner ungläubigen Verblüffung, wurde alle Verpflichtungen auf einmal los. Kresball fragte nicht einmal, was die im Einzelnen waren. Sie sprachen obenhin von Rückzahlungen. Kresball verließ sich darauf, dass Gesine ein Anteil an Pepkes Althäger Haus überschrieben würde, wenn Alexander es von seinem Großonkel erben sollte. Es galt nicht, aber Alexander hat sich daran gehalten und schrieb es in Kiew in sein Testament. Hilde hat es nie erfahren. So hat Kresball damals an vielen Stellen in Mecklenburg Geld für sein Kind versteckt. Für den Fall, dass sie ihn erwischten. Dass sie ihm den Kopf abschlügen. 7. April 1968, Sonntag. Das Kresballsche Kind sagte nicht, was es dachte. Saß freundlich beobachtend da und merkte sich, wie das Lehrpersonal umging mit einem Kind, das etwas gedacht hatte. Das Kresballsche Kind hatte ein Geheimnis. Sie wusste, dass der Krieg gleich zu Ende war. Sie hatte Kresball aus der Schule erzählt, etwas vom Sterben Londons unter den V2-Raketen. Und ihr Vater ließ sich ertappen bei einem überraschten, dann deftigen Lachen, das aber so aussah, als verschlucke er sich. Das Geheimnis bedeutete aber, dass es in wenig Wochen vorbei sein würde mit dieser Schule. Das Kresballsche Kind hatte dem Vater die Anfrage der Lehrerin ausgerichtet, wann es denn nun endlich dem Jungmädelbund beitreten werde, mit doch immerhin 11 Jahren. Und Kresball hatte einen Entschuldigungszettel wegen der Fahrschülerei geschrieben. Insgeheim aber gesagt, nee, nun nicht mir, Gesine. Kresball war immer weniger nach dem Fliegerhorst Mariengarbe gefragt worden, seit er nicht mehr Jägerstützpunkt war. Die Umrüstung und Umschulung von Fremdpeiler auf UKW-Landeanlagen für Blindflug und Nachtjagd war das Letzte gewesen, was seine Auftraggeber dringlich bestätigt wünschten. Wo immer es anging, fügte er seinen Berichten Angaben über die mecklenburgischen Konzentrationslager bei, damit wohl die Heinkelschen Betriebsauslagerungen getroffen wurden, nicht aber die ausländischen Zwangsarbeiter bei Krakow, in Retzow bei Rechlin, in Neustadt-Glewe, Rövershagen, Reierhorst bei Wöbelin und besonders in der Komturei bei Altstrelitz. Die Insassen dieses Lagers hatte er in der Nähe des Bahnhofs gesehen, als sie zur Arbeit auf das Gut des SS-Obergruppenführers Oswald Pohl getrieben wurden. Krummgeschlagene, wie verhungerte Tiere trottende Menschen. Alle Deutschen haben es gewusst, Gesine. Die SS nannte es KL, in der richtigen Abkürzung. Die Deutschen aber haben es sich mundgerecht gemacht, gleich zu Anfang. Konzertlager, KZ, nicht einmal KZL. Willst du immer noch nicht aufrechnen, Kresball? Nee, Gesine, ich mach mir das allein zurecht. Kresball war nun heil herausgekommen. Immer wieder hatte die Flugplatzkommandantur Übungen durchgeführt, die Sicherheit zu überprüfen. Aber Kressballs Türen auf dem Platz waren nach der Vorschrift verschlossen gewesen. Einmal war ein 1C vom Luftgau gekommen, ein ältlicher Major, und Kresball hatte sich 2 Tage lang beobachtet gefühlt. Dann war es doch nur gewesen, weil der Lisbeths Geschichte kannte. Die Spionageabwehr hatte Leute auf den Platz geschleust, die sich ausgaben als verlegt. Sie fragten aber umher, luden mit abschätzigen Äußerungen über die SS zu Vertraulichkeit ein. Und jedes Mal hatten sie ihn aufgeben müssen, als harmlosen Alten. Wunderlich geworden. Dumm im Kopf von einem Unglück mit seiner Frau. Vielleicht war ich es, Gesine. Ja, nicht mehr als ich. Wieder hieß es in Jericho, dass Crespa sich doch noch auf die Einrichtung seiner Sachen verstehe. Seit die Jugendlichen und die Alten zu Übungen im Volkssturm eingezogen wurden, trug Crespa die Uniform eines Luftwaffenfeldwebels und hatte ein ordentliches Soldbuch in der Tasche. Auf dem Flugplatz würde der Krieg still zu Ende gehen. Und er war wieder einer von denen, die ohne Schießen und erschossen werden durchkommen sollten. Warten konntest du ja, Crespa. Da habe ich aufgehört zu warten, Gesine. Es war ja nichts mehr da. Nur du. Es kam nun nichts mehr für einen wie mich. April 13, 1968. Sonnabend. Nach Jericho kamen die Briten. Es waren die Briten und Crespa war es gleichgültig, Marie. Er war doch fertig mit ihnen. Die Arbeit war zu Ende. Im Januar 1945 hatte er aus Hamburg die Anweisung bekommen, auf das Sorgfältigste in Deckung zu gehen und sich nun ja nicht mehr zu gefährden. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Im März geht der Hitler, im Mai die Partei. Die 6. Luftlandedivision kam am 2. Mai durch Gnez und beeilte sich in Richtung Wismar. Nach Jericho schickten die ein paar Mann auf Lastwagen. In Lübeck zog die 11. Panzerdivision ein. Was sollten die in Jericho? Sie ließen sich von Kutschenreuther den Flugplatz übergeben und befahlen ihm, die Verwaltung fortzuführen. Sie setzten Tams als Bürgermeister ab und befahlen ihm, in kommissarischer Funktion weiter zu amtieren. Dann suchten sie nach einem neuen. Sie verfielen auf Kliefot, aber der hielt es für nötig, ihnen in voller Uniform entgegenzutreten, mit sämtlichen Orden und Ehrenzeichen behangen. Es war wohl eher Papenbrock. Bei dem hatten sich Offiziere Quartier gemacht und Papenbrock rutschte zurück in die alten Zeiten, wollte etwas deichseln, etwas vergeben, etwas verdienen. Sie besahen sich den Schwiegersohn des putzigen Alten und da er in der Tat mit ihnen sprechen konnte, machten sie ihn zum Bürgermeister, mit Tams als Stellvertreter. In der ersten Juniwoche fuhren die Sicherheitsoffiziere von der 2. Armee den Kampftruppen hinterher und überprüften die Bürgermeister. Sie hatten Crespa auf ihrer Liste. Für die holte er ein Stück Holz, das einmal eine Wasserwaage gewesen war, schraubte das Messing in der Mitte heraus und zeigte die Münze. 16. April 1968, Dienstag. Das Militärgericht verhängte für Kartoffeldiebstahl bei 30 Kilogramm ein Jahr Gefängnis, bei 15 Kilogramm ein halbes Jahr Gefängnis. Für die Benutzung eines Motorrades ohne Genehmigung der Militärregierung 9 Monate Gefängnis. Für Ausgehen während der Sperrstunde 3 Monate Gefängnis. Wer aber Crespa anspuckte, bekam wegen Beleidigung eines Vertreters der britischen Krone 9 Monate Gefängnis und musste sie absitzen in dem Keller unter seinen Amtsräumen. Und Crespa war der einzige Deutsche in Jericho, der den elektrischen Strom nicht nur für den Betrieb des Radios benutzen durfte. Denn die Offiziere der Abwehr, die Crespa überprüfen kamen, hatten sich doch entschließen müssen, Eduard Tams in ein Gefangenenlager mitzunehmen, trotz Crespas Bitten. Nun saß der ungelernte Bürgermeister oft tief in der Nacht noch auf dem Rathaus und baute mit Leslie Danzmann an der Schreibmaschine aus Worten seine Bekanntmachungen zusammen, bei elektrischem Licht. Er hatte das halbe Haus verteilt unter Flüchtlinge aus Pommern, später auch Ostpreußen. Er hatte nicht Zeit, auch da noch Ordnung zu halten. In seinem Haus lagen zwei Kinder krank an Typhus. Er verließ sich darauf, dass Frau Abs sie mit ihren Schrotsuppen am Leben hielt und womöglich kurierte. Es war das Gesicht von Jakobs Mutter, das ich in diesem Sommer über mir sah. Hager, trocken, schmaläugig. Verzweifelt, wenn wir zum Essen zu schwach waren.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 10. Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Es las Rolf Beusen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Zwei eher sperrige Zeitgenossen, die haben gerade Geburtstag. Und wir gratulieren heute Fred Frith und Henry Threadgill. Wir tauchen aber auch ein in persische Musiktradition und wir freuen uns auf den Juni. Das Elbjazz-Festival, das hat gleich 6 neue Acts bekannt gegeben. Hallo und guten Abend, mein Name ist Ralf Dorschel.
Suicide mission for himself.